der große, der wunderbare Gott, der unser Verstehen ganz oft übersteigt, der sei mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, zu Beginn der Predigt möchte ich euch zum kleinen Austausch einladen. Welche Bibelstelle habe ich denn am liebsten? Vielleicht hebt ihr mal die Hand hoch. Welche Bibelstelle ist denn bei jemandem im Neuen Testament? Bei wem ist er im Alten Testament? Oh, gut, das ist aber etwa halb-halb, ganz spannend, ja? Ich glaube, es gibt Bibeltexte, die hören wir total gerne. Weil diese Bibeltexte, die trösten, die sprechen uns an, da fühlen wir so eine Geborgenheit irgendwie, wenn wir diese Bibeltexte lesen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt es in diesem Buch, in der Bibel, auch Texte, wenn wir die lesen, da habe ich das Gefühl, dann erschüttern sie uns erstmal, weil sie einfach richtig ernst sind. Und der biblische Gott, der ist ein einzigartiger Gott. Ich habe, wie viele andere in der Gemeinde, nach unserer Gemeindefreizeit im Mai angefangen, den Flächenleseplan der Klostermühle zu lesen. Und ich merke, mir tut das richtig gut. Mal mehrere Kapitel jeden Tag. Ich habe mir da mal eine ganz neue Bibel gekauft. Also nicht so, dass ich keine Bibel hätte, weil ich wollte mal eine ganz andere Bibel mit einer anderen Übersetzung. Und habe mir vorgenommen, diesen Flächenleseplan mit dieser Bibel mal ein Jahr durchzuziehen. Und wenn ihr diese Flächenlese macht, dann merkt ihr, wir sind gerade in den Mosebüchern. Das vierte Buch Mose, das ist gerade dran. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mir so gedacht, ja, erste und zweite Mose, das ist ja noch gut, das ist ja noch spannend. Und dritte, vierte Mose, ganz ehrlich, das hatte ich so abgespeichert als ein bisschen unspannend, um jetzt nicht langweilig zu sagen. So hatte ich es jedenfalls in Erinnerung gehabt. Aber dann habe ich es angefangen zu lesen und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin da total hängen geblieben in diesem dritten und vierten Mose. Und vor allem bei einem Bericht aus dem dritten Buch Mose, und ich bin ganz ehrlich, der berichtet eigentlich von was ganz Schrecklichem. Das ist ein Text, der den Glauben eigentlich so richtig herausfordert. Aber bei diesem Text bin ich so richtig hängen geblieben und ich möchte gerne mit euch heute darüber nachdenken, was dieser nicht einfache Text vielleicht auch uns als Gemeinde heute zu sagen hat. Und in welche Richtung uns dieser Text vielleicht auch warnen will. Kleiner Spoiler, wenn du jetzt eine Fastnachtspredigt mit Narrenkappe oder so erwartet hast, muss ich dich enttäuschen. Wir werden heute über was ganz Ernstes nachdenken. Und ich möchte euch gern eine kurze Einführung geben, bevor ich euch diesen kleinen Text vorlese. Das sind zwei Priester, Nadab, Abihu. Das sind Söhne von Aaron, dem Bruder von Mose, dem Hohepriester. Und die treten ins Heiligtum, im Zelt der Begegnung, der Stiftshütte, in der Wüste vor dem Herrn, weil sie dort den Opferdienst tun wollen, den die Priester tun sollten. Sie wollten da Räucherwerk darbringen. Zuvor, die Vorgeschichte, hatte Gott das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Kennt ihr, hatte die 10 Gebote gegeben, hatte detailliert durch Mose festhalten lassen, wie Gottesdienst und das Opfer ablaufen sollte. Und er hatte auch detailliert geboten, welches Feuer für das Opfer benutzt werden sollte. Doch die beiden Priester, Nadab und Abihu, die benutzen ein anderes Feuer für dieses Opfer. Ein Feuer, wie es heißt, dass Gott ihnen nicht geboten hatte. Ich lese euch vor, was dann passiert. 3. Mose, Kapitel 10. Und die Söhne Aarons, Nahab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Ich vermute mal, der Text war bei keinem unter den Lieblingsbibeltexten dabei, oder? Und ich bin auch ganz ehrlich, bei mir war das auch nicht. Wir wissen heute aus der Ernährung, dass es ganz schlecht ist, wenn man sich zu einseitig ernährt. Die Bibel, Gottes Wort, ist für uns Christen ja auch eine Nahrung. Und ich glaube, wenn man sich da auch zu einseitig ernährt, nur die Texte liest, die einem liegen, die man gut findet, dann kann es leicht passieren, dass man geistlich krank wird. Deswegen ist es wichtig, sich auch was die biblische Nahrung angeht, ganz vielseitig zu ernähren. Und was wir da hören, das ist eine Begebenheit, die ist hart, die wirkt hart. Aber trotzdem, die ist nicht zufällig in der Schrift bewahrt worden. Weil die soll uns lehren, die soll uns erinnern, wer Gott ist. Die soll uns daran erinnern, wie ernst es dieser Gott meint, gerade dann, wenn Menschen in seinem Namen auftreten. Weil Gott, das ist kein Gegenstand unserer menschlichen Gestaltung. Gott, das ist der Heilige Israels. Das ist der Lebendige. Das ist der, der sich offenbart. Und das ist der, dessen Wort verbindlich ist. Gerade dort, wo Menschen Gott besonders nahe kommen, im Gottesdienst, im geistlichen Dienst, in der Verkündigung, da macht Gott deutlich: Ich lasse mich nicht nach euren Vorstellungen verehren. Nadab und Abihu, die beiden Priester, die wollen offensichtlich Gott dienen. Ist ja erstmal gut, dass sie Gott dienen wollen. Wir hören, sie brachten Räucherwerk da. Aber das machten sie auf eine Weise, die Gott nicht geboten hatte. Vielleicht dachten sie, es kommt nicht so genau darauf an. Vielleicht haben sie gedacht, ja, die Lösung, die wir haben, die ist ebenso gut. Vielleicht waren sie auch einfach nur leichtsinnig. Die Bibel geht ja nicht näher drauf ein, die sagt das nicht ausdrücklich, warum sie das machen. Aber eines macht sie klar: Die beiden haben eigenmächtig gehandelt. Sie ersetzen Gottes klare Anweisung durch ihre eigene religiöse Kreativität. Und ich glaube, genau diese geistliche Handlung, wenn wir Gottes Anweisung durch unsere religiöse Kreativität ersetzen, das ist das, was die Bibel fremdes Feuer nennt. Ich glaube, dieses fremde Feuer, das wird bis heute gerne auf den Altären des lebendigen Gottes gestellt. Und fremdes Feuer, das ist nicht unbedingt offene Gottlosigkeit. Fremdes Feuer, das kann sogar sehr fromm aussehen. Es kann im Gewand der Frömmigkeit auftreten, das kann mit religiöser Sprache auftreten, das kann mit schönen liturgischen Formen auftreten, das kann in der tiefen, scheinbaren geistlichen Atmosphäre auftreten. Und dennoch, da stammt es nicht aus dem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, sondern aus dem Menschen selbst. Und ich glaube, deshalb ist diese alte Geschichte, ist dieser alte Bericht so aktuell. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der der Mensch immer stärker zum Maßstab wird. Was richtig ist, soll sich am Empfinden orientieren. Was Wahrheit ist, das ist verhandelbar. Und diese Denkweise, die ist schon ganz lange in die Kirche eingedrungen. Die Schrift, aber die stellt uns einen ganz anderen Maßstab. Jesus sagt nämlich, dass seine Worte nicht vergehen werden. Die Apostel, die predigten nicht ihre Meinung, sondern die haben das gepredigt, was Gott ihnen gesagt und offenbart hat. Christlicher Glaube, der gründet sich nicht in Stimmungen oder Mehrheiten, sondern der bindet sich daran, dass sich Gott offenbart hat und dass dieser Gott redet, dass er uns sein Wort kundgemacht hat. Und man diese Grundlage aufgibt, da beginnt dieses fremde Feuer zu brennen. Ich finde, besonders deutlich wird das dort, wo das Bild von Jesus Christus verändert wird. Jesus soll im Zentrum stehen, ja, hört sich gut an, würde jeder unterschreiben, aber welcher Jesus denn? Der humanistische Jesus, der immer nur als guter Mensch gelebt hat, der ein moralisches Vorbild ist? Der Jesus, den man gerade so schön anpasst, dass er als Revolutionär in die Zeit hineinpasst? Aber die Bibel, die bezeugt ihn als Sohn Gottes, der Mensch wurde, der für unsere Sünden gestorben ist, der leibhaftig auferstanden ist und der allein der Weg zum Vater ist. In unserer Zeit, da wird Jesus ganz oft in ein anderes Licht gerückt. Man spricht gern von ihm, aber man beraubt ihn seiner Einzigartigkeit. Aber wenn Christus nicht mehr der einzige Retter ist, sondern nur noch eine spirituelle Möglichkeit unter anderen, dann ist das nicht mehr das Evangelium der Schrift. Dann ist das ein anderes Feuer, das auf den Altar gelegt wurde. Paulus, der Apostel, reagiert auf solche Entwicklungen mit ganz ungewöhnlicher Schärfe. Lest mal im Galaterbrief nach. Der warnt davor, ein anderes Evangelium anzunehmen, selbst wenn es in einer scheinbaren geistlichen Autorität verkündigt wird. Und ihm geht es nicht um Streitlust. Nicht so, dass der Bock hätte, sich mit allen Möglichen zu streiten, sondern Paulus geht es um das Heil der Menschen, um die Rettung der Menschen. Denn wenn das Evangelium verfälscht wird, dann geht es nicht so um nebensächliche Lehrfragen, sondern dann geht es wirklich um Leben oder Tod. Fremdes Feuer, das zeigt sich dort, wo die Autorität der Schrift relativiert wird. In vielen kirchlichen Veröffentlichungen, da wird die Bibel nicht mehr als verbindliches Wort Gottes behandelt, sondern vor allem als religiöses Dokument aus vergangener Zeit, dass er heute neu bewertet und gegebenenfalls auch korrigiert werden müsste. Aussagen über Sünde, Gericht, Erlösung oder Gottes Schöpfungsordnung, die werden als kulturbedingt erklärt. Aber heute haben sie keine Gültigkeit mehr. Aber die Schrift sagt selbst, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützt zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und Jesus bezeugt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Wo die Bibel nicht mehr Richter über uns ist, sondern wir Richter über die Bibel werden, dann brennt dieses fremde Feuer. Brennendes Feuer, das zeigt sich dort, wo die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer Christi verleugnet wird. Weil in nicht wenigen Predigten und theologischen Texten, da wird das Kreuz nur als Zeichen der Solidarität des mitleidenden Gottes, dem Gott, der mit den Menschen mitleidet, beschrieben. Während kaum noch davon gesprochen wird, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er den Zorn Gottes getragen hat. Obwohl es das Neue Testament eindeutig bekennt, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, heißt es im 1. Korintherbrief. Und gerade hier sollte man sehr achtsam sein. Wenn das Opfer Christi nicht mehr verkündet wird oder wenn ein Pfarrer, ein Prediger sagt, ich brauche das Opfer von Jesus nicht, um an Gott zu glauben, dann geht da ganz gewaltig was schief. Ist auch Aufgabe von Gemeindeleitung, da ganz deutlich drauf zu achten. Oder auch die Vorstellung, dass letztendlich alle Menschen gerettet würden, unabhängig davon, ob sie an Christus glauben oder nicht, das ist fremdes Feuer. Man spricht gern von einem allgemeinen Heil für alle, ohne den Ruf zur Umkehr deutlich zu machen. Aber Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, Jesus sagt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wollen viele gar nicht wahrhaben, dass Jesus so etwas sagt. Und eng damit verbunden ist die starke Betonung von interreligiöser Gleichwertigkeit. In vielen kirchlichen Stellungnahmen wird formuliert, ist doch egal, welche Religion, alle glauben letztendlich an denselben Gott und Religionen sind nur verschiedene Wege, zum Heil zu kommen. Aus Respekt vor den anderen Religionen wird dann auf die klare Bekenntnis zur Einzigartigkeit Jesu verzichtet. Und auch hier in unserer Region Dreieich-Rottgau, da gab es vor einigen Jahren einen Video-Adventskalender. Jeden Tag eine kleine Andacht. Und da kamen auch Vertreter der buddhistischen und muslimischen Gemeinde mit einer kleinen Andacht zu Wort. Doch Jesus, er sagt unmissverständlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich glaube, es ist wichtig, das mit Sorgfalt, mit Nüchternheit zu bedenken. Die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir allen Menschen mit Respekt begegnen. Christen, die sollen friedfertig sein, nicht hochmütig, sondern demütig und liebevoll. Weil das ist ein Faktum. Niemand wird dadurch, dass wir ihn verachten, für das Evangelium gewonnen. Doch dort, wo der interreligiöse Dialog dazu führt, die Unterschiede zwischen den Religionen zu verwischen oder als unwesentlich darzustellen und sagt, alle Wege führen zu Gott und Christus sei nur eine Gestalt unter vielen, da wird das christliche Bekenntnis vollkommen in seiner Mitte ins Herz hineingetroffen. Die Apostel, die sind hingegangen, die haben Gespräche geführt mit Andersgläubigen. Aber sie taten das nicht auf der Grundlage religiöser Gleichstellung. Sie verkündigten Christus als den Gekreuzigten, den auferstandenen Herrn und riefen zur Umkehr, zum Vertrauen, zum Glauben auf. Wenn Dialog wichtiger wird als Wahrheit, Harmonie wichtiger als das klare Bekenntnis, dann verliert Kirche ihre Stimme. Dann steht nicht mehr das Evangelium im Zentrum, sondern der Wunsch, möglichst niemanden zu provozieren. Und auch das ist fremdes Feuer. Mitten in diesem ernsten Text, da steht ein kurzer Satz. Und Aaron schwieg, hieß es da. Zwei Söhne hat er verloren, doch er erhebt keine Anklage gegen Gott. Ich finde dieses Schweigen ein Stück weit erschüttert. Er schweigt. Zwei Söhne tot. Aaron schweigt. Aber ich glaube, es ist das Schweigen eines Menschen, der erkennt, dass Gott gerecht ist. Es ist das Schweigen vor der Majestät des Heiligen. Und ich frage mich, vielleicht brauchen wir dieses Schweigen neu. Vielleicht brauchen wir gerade so eine Stille, in der wir Gott nicht korrigieren wollen, sondern uns von seinem Wort prüfen und korrigieren lassen. Vielleicht brauchen wir so eine Stille, in der wir aufhören, ihn nach unseren Maßstäben zu beurteilen und mal anfangen, uns von ihm beurteilen zu lassen. Aber wir dürfen heute Morgen diese schweren Worte aus dem dritten Buch Mose auch nicht ohne das Evangelium, ohne die frohe Botschaft hören. Weil wenn Gott heute jedes fremde Feuer sofort mit seinem Gericht beantworten würde, mal ganz ehrlich, wer könnte da noch bestehen? Wer hat nicht schon mal selbst Kompromisse gemacht? Wer hat nicht schon geschwiegen, wenn er hätte reden sollen? Wer hat Gottes Wort noch nicht an irgendeiner Stelle relativiert? Und genau hier leuchtet the goodness of God. Hier leuchtet die Gnade Gottes auf. Weil das Gericht, das wir verdient hätten, das hat Christus auf sich genommen. Am Kreuz wurde der Sohn Gottes unter das Feuer des göttlichen Zorns gestellt, damit der schuldige Mensch Vergebung finden kann. Und dort zeigt sich zugleich Gottes unerschütterliche Heiligkeit auf der einen Seite und seine unfassbare, alles überwindende Liebe auf der anderen Seite. Diese Einladung zur Gnade ist keine Einladung zur Gleichgültigkeit. Sie ist Befreiung in ein neues Leben hinein. Deshalb ist es heute auch kein Ruf zur Selbstgerechtigkeit, sondern zur Selbstprüfung. Die Frage ist nämlich nicht zuerst, wo liegen denn die Fehler der anderen? Die Frage ist vielmehr, wo brennt denn in meinem Herzen fremdes Feuer? Wo habe ich mich mehr nach Menschen gerichtet als nach Gott? Wo habe ich seine Wahrheit abgeschwächt, um Konflikten aus dem Weg zu gehen? Wo ist mein Glaube vielleicht nur noch zu einer religiösen Gewohnheit geworden? Der Gott der Bibel, der lädt ein zu einer Erneuerung des ganzen Menschen. In 3 Tagen, am Aschermittwoch, ist Fasching vorbei, die Passionszeit beginnt. 40 Tage bis Ostern, in denen wir uns neu daran erinnern lassen, wohin der Weg Jesu geführt hat. Und genau dort am Kreuz wird deutlich, warum Gott so heilig ist und warum seine Gnade so endlich groß ist. Weil dort trägt er das Feuer des Zorns auf sich selbst. Der Sohn gibt sein Leben. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten, der Heilige für die Schuldigen. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, an dem uns Gott einlädt, ganz neu unter sein Wort zu treten. Neu loszulassen, wo wir eigene Wege gegangen sind. Neu zu sagen, Herr, nicht meine Vorstellungen sollen auf dem Altar liegen, sondern dein Wille. Nicht mein Feuer soll brennen, sondern dein Feuer, das soll brennen. Vielleicht ist auch der Moment, neu dankbar zu staunen über das, was Jesus für uns getan hat. Denn am Kreuz, da sehen wir, so ist nur er. So ist nur dieser Gott, der heilig ist, und doch gnädig. So ist nur dieser Retter, der Wahrheit liebt und trotzdem die Sünder sucht. So ist nur dieser Herr, der richtet, aber der selbst das Gericht auf sich nimmt. So ist nur dieser Sohn, Jesus Christus, der sich hingibt, damit wir leben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.